Ganzohr 2017. Das jährliche Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcasterinnen fand dieses Jahr an der Universität Innsbruck in Österreich statt. Die zweitägige Veranstaltung bestand aus Vorträgen und einem Barcamp-Teil. Die Vorträge wurden dieses Jahr aufgezeichnet. Wir hören jetzt Tine Nowak von der Universität zu Köln mit ihrem Vortrag »Von Wissen zu Bildung«. Edu-Podcasts. Weitere Infos und die Slides zu diesem Vortrag finden sich auf wissenschaftspodcasts.de.
Von Wissen zu Bildung, Edu-Podcasts. Ich stelle mich erstmal kurz vor, für den Fall der Fälle, dass es irgendjemanden gibt, der mich noch nicht kennt. Ich bin Tine Nowak und ich arbeite an der Universität zu Köln. Ich bin dort Lehrkraft für besondere Aufgaben. Das ist sowas wie wissenschaftliche Mitarbeiterin, nur mit sehr viel weniger Renommee und sehr viel mehr Lehre. Irgendwie macht man letztendlich aber das Gleiche, nur halt mit mehr Lehre. Man wird aber netterweise auch gleich bezahlt, das ist wenigstens auch was. Und im letzten Jahr habe ich auch noch sehr viel an einem Projekt am Historischen Museum Frankfurt gearbeitet. Da mache ich gerade einen Multimedia-Guide, einen inklusiven, barrierefreien Multimedia-Guide. Darum konnte ich gestern eine ganze Menge so zu leichter Sprache und Mediennutzung von blinden Menschen sagen, weil das mich im letzten Jahr extrem beschäftigt hat. Im letzten Jahr hat mich aber auch tatsächlich auch Podcasts in meiner Arbeit an der Uni beschäftigt. Ich habe nämlich im Wintersemester 16/17 dort ein Seminar gegeben, das hieß Bildungspodcast im Spannungsfeld von Lernen und Bildung, glaube ich, hieß das. Und das, was es da ging, würde ich hier gerne kurz vorstellen. Genau, aus diesem Seminar ist ein Produkt herausgekommen, ein Produkt entstanden, ein Podcast, der heißt Vitamin Bildung oder Vitamin B und ist ein Metacast zu Podcast mit Fokus Lernen und Bildung und der wird auch heute noch bei Podigy gehostet, vitaminbildung.podigy.io. Was war das genau für ein Projekt? Also wie gesagt, Universität zu Köln, der Studiengang ist Intermedia oder Intermedia und Bachelor-Studiengang. Ich habe da Leute, die sind im Schnitt so Anfang 20, also teilweise ganz frisch von der Schule. Manche haben schon mal eine Ausbildung gemacht, sind ein bisschen älter. Und das Seminar, das hatte eine schöne Seminargröße, 25 Studierende, mehr Frauen als Männer. Das ist aber bei uns bei Intermedia immer so, also irgendwie Medienstudiengang Köln. Also Köln ist auch eine Medienstadt. Und die Leute, die bei uns studieren, das sind so junge Menschen, die wollen irgendwas mit Medien machen. Und der Studiengang setzt sich auch so zusammen aus den Medienanteilen aus der Kunstpädagogik, der Medienpsychologie, der Medienpädagogik. Und diese Schnittmenge ist der Studiengang Intermedia und an dem arbeite ich. Und bin dort für den Bereich Medienpädagogik, dort gebe ich Lehre. Und der Seminartitel, den hatte ich eben schon gesagt, Bildungspodcast im Spannungsfeld von Bildung und Lernen. Und als die erste Sitzung war im Wintersemester, das war letztes Jahr im Oktober, hatte ich so wie ihr jetzt gerade vor mir sitzt, genauso meine Seminargruppe vor mir sitzen. Und ich habe dann als allererstes natürlich gefragt, wir hatten es ja gestern schon auch so ähnlich, ihr sitzt hier in diesem Seminar zu Podcast, was sind denn Podcasts? Und wisst ihr denn, was Podcasts sind? Und dann waren die alle so ein bisschen zögerlich. Erste Frage, das Eis ist noch nicht gebrochen. Dann habe ich schon erstmal ein bisschen was erzählt mit Audios und dass es hier insbesondere um die freie Podcast-Szene gehen wird, also im Edu- und Bildungspodcast der freien Podcast-Community und weniger um so Formate von Rundfunk- und öffentlich-rechtlichen Sendern. Und dann habe ich gefragt, ist es das, was ihr gedacht habt, was es ist? Und dann hatte ich mindestens mal drei Leute, die gedacht haben, es ging um ein Videoseminar. Weil es tatsächlich schon seit Jahren ein Podcast-Seminar bei mir am Lehrstuhl gibt. Das heißt, Achtung Podcast, das ist ein Videoseminar. Aus der Zeit, als man auch noch Videopodcasts oder Vlogs, Videologs, also sozusagen auch mit Podcast noch gerne bezeichnet hat. Und die anderen waren mit Podcast extrem unbedarft. Also ich hatte bei den 25 Studierenden insgesamt drei Leute, die schon mal Podcasts gehört haben. Davon waren zwei Leute, die hatten genau Schulz und Böhmermann Podcast gehört. Und die eine Person kannte tatsächlich den Einschlafen Podcast, weil sie hatte ihn wegen Einschlafproblemen empfohlen bekommen. Also im Grunde, wir haben einen Podcast gehabt aus der freien Podcast Community. Das war's. Und somit sind wir in dieses Seminar reingestartet. Das heißt, es gibt quasi keine Vorkenntnisse zu Podcasts. Das Thema ist Bildungspart-Podcast, eine Nische in der Nische. Und das allererste, was wir machen mussten, war Hören lernen. Das heißt, die erste Hausaufgabe war, dass tatsächlich richtig Hausaufgabe, meine Studierenden mussten eine Episode zur Bildung vom Soziopod hören. Und nachdem die sozusagen die Woche später kam, war das erste Feedback, das ist unglaublich lang. Das kann man nicht im einen Rutsch durchhören. Also man hat es auf mehreren Male gehört, das Feedback war noch ein bisschen verhalten, manche fanden es total interessant, also diese Erkenntnis, dass es so nebenbei, wenn man U-Bahn fahren kann, gehört werden kann, das war schon mal so positiv und wir haben uns so langsam an den Bereich herangearbeitet. Und das Seminar war auch tatsächlich so, wir haben erstmal so eine Einführung generell im Podcast gemacht. Wir hatten insgesamt 3 Gäste im Seminar. Das eine ist Guido Brombach, der auch einen eigenen Podcast hat, den ich auch gleich nochmal vorstelle, Bildung, Technik, Zukunft. Und der arbeitet als Bildungsreferent in Hattingen an der Bildungsstätte der IG Metall und macht dort Bildungswochen zum Thema neue Medien. Und er benutzt einen Podcast tatsächlich, um dort zum Beispiel politische Bildung, also den Rahmen für politische Bildung zu machen. Und er nimmt mit seinen Seminarteilnehmern auch Podcasts zu den Themen der Seminare zum Teil auf, zur Reflexion oder um die Inhalte zu fassen. Und ihn hatten wir als einen der Gäste, um erstmal zu erkunden, wie kann man denn mit Podcasts tatsächlich im klassisch-pädagogischen Bereich, also in der beruflichen Weiterbildung, arbeiten. Dann hatten wir einen ganz anderen Bereich, weil nachdem wir uns angeguckt hatten, inwiefern, wie wird denn Podcast bis jetzt schon an der Uni eingesetzt? Und das war dann zum Beispiel der Bereich des E-Learnings. Da gab es so um 2007, 2008 so einen großen Hype, dass Podcasts jetzt einen riesen Wandel auch im Bereich des E-Learnings, Hochschuldidaktik bilden können. Dieser Hype ist dann auch ganz schnell wieder abgeflacht. Da denkt momentan gerade noch niemand so nach. Das kommt wahrscheinlich jetzt wieder, weil sozusagen Hypes, die kommen und gehen und interessant ist, was zum Schluss dabei übrig bleibt. Dann haben wir uns generell angeguckt, wie ist es denn überhaupt mit diesem Hype, den wir gerade in den Medien erleben? Wie ist denn die Podcast-Landschaft ausgestellt? Und da hatte ich Christian Bettnarek auch, Guido Brombach und Bettnarek über Skype ins Seminar auch wieder dazugeschaltet. Und der hat uns generell mal was über die Infrastruktur von Plattformen erzählt, inwiefern Suchmaschinen, also Feed interessant sein kann. Meine Studierenden mussten sich in Feed auch Accounts anlegen und dort Bildungspodcasts, so Listen mit Bildungspodcasts, was sie so als Bildungspodcast empfinden, taggen. Und als letzten Gast ganz zum Schluss quasi so als süßes, also Belohnung haben wir nochmal den Johannes gehabt vom Puerto Partida und der hat insbesondere nochmal was über Community Building erzählt. Das heißt, inwiefern auch für Podcasts die Hörer und Hörerinnen nicht nur als Konsumenten, sondern wirklich als Teil einer sehr lebendigen Community wichtig sind und wie man mit denen auch interagiert und mit denen auch arbeitet. Genau, also wir hatten 3 unterschiedliche Feedbacks im Seminar und das Seminar selber nach diesen ganzen theoretischen Inputs und wir sind auch wirklich nochmal zurück in die Radiogeschichte und haben uns mal genau angeguckt, was Brecht damals gesagt hat mit seiner Radiotheorie. Das ist immer so lustig, man hat immer diese Zitate, aber keiner hat dieses Buch, wo das tatsächlich drinsteht. Das habe ich dann tatsächlich auch nochmal dafür extra gekauft und wir haben da auch nochmal reingeguckt, was steht denn da tatsächlich und wie ist es denn heute tatsächlich mit dem Wandel von Rundfunk und Podcast und den Menschen, die nun Medien nutzen können, um selber zu senden. Die Aufgabe im Seminar war, also diese ganze Vorbereitung war eigentlich dafür, dass sie sich selber erstmal ein Bild dafür bekommen, was sind denn für sie Bildungspodcasts, was könnte das so sein und dass sie sich einen Podcast aussuchen und dann mit diesen Podcastern, also echten Menschen, das ist immer so an der Uni so, wenn man mit echten Menschen, mit echten Projekten was zu tun hat, ist noch was anderes, als wenn man das immer nur so fiktive Projekte macht. Die machen sowieso dauernd bei uns. Das ist ein sehr kunstlastiger, sehr praxislastiger Studiengang, obwohl wir an der Uni sind. Und die machen dauernd irgendwie so Projektarbeiten. Und hier war sozusagen eine Reise, die arbeiten tatsächlich mit echten Menschen, die das auch echt im wirklichen Leben tun, die Praxis lange beherrschen. Und die haben dann immer so 2-3er-Teams gemacht und haben einen Bildungspodcast angefragt und mit denen dann Gespräche geführt, inwiefern in diesem Podcast aus der Sicht der Podcastenden Bildung stattfindet oder Wissensvermittlung stattfindet oder inwiefern man mit denen lernen kann. Und die Podcasts, die bei entstanden sind, die sind zwischen 15 Minuten, glaube ich, ist der kürzeste und so knapp über eine Stunde der längste. Und man hat, glaube ich, so die ganze Bandbreite dabei, was man, wenn man wollte, je nachdem, wie man Bildung versteht, einen Bildungspodcast nennen könnte. Und da würde ich gerne jetzt eigentlich auch in der nächsten 20 Minuten durchgehen. Ich habe aus diesen 10 Episoden, die dort entstanden sind, die Bereiche rausgeschnitten, wo die Podcaster und Podcasterinnen tatsächlich über ihr Verständnis von Bildung reden. Und diese Klammer, die ich hatte, von Wissen zu Bildung, EduPodcast, alle drei Begriffe werden, glaube ich, daran ganz schön transparent.
Vitamin Bildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern.
Genau, in der ersten Nullnummer haben meine Studierenden mich erstmal interviewt, um herauszukriegen für die Hörer und Hörerinnen, was dieser Podcast überhaupt soll. Und wir haben auch damals schon angedeutet, dass wir den Podcast quasi in Staffeln oder Season verstehen. Und diese erste Season widmet sich sozusagen diesem Bildungspodcast. Jetzt im Wintersemester, ein Jahr später, wird es wieder ein Seminar geben zu Podcasts. Der Fokus dieses Mal sind aber Wissenschaftspodcasts. Das heißt, jede Season, jede Staffel mit neuen Studierenden hat aber auch ein bisschen anderen Fokus. Ich wollte eigentlich in die zweite Season mit Schule und Podcasts einsteigen, aber ich bin nicht auf 10 Podcasts von Lehrern oder im Schulkontext gekommen, wo ich gesagt habe, es gibt da genug Bandbreite, dass wir dieses Jahr das schon machen können. Ich hoffe sehr auf nächsten Winter, weil es immer mehr Lehrer und Lehrerinnen gibt, die tatsächlich auch Podcasten oder auch Podcast-Projekte an Schulen machen. Dieses Jahr war mir die Bandbreite noch zu klein und darum habe ich sozusagen den Wissenschaftspodcast vorgezogen. Wenn alles klappt, würde ich aber im nächsten Herbst mich tatsächlich nochmal mit dem Themenfeld Schule und Podcasten dann da in dem Seminar beschäftigen. Die erste Episode, die gesendet wurde, ist tatsächlich auch der Soziopod, also das, was Sie gesendet hatten. Und es ist ganz interessant, die zwei Podcaster, die zwei Studentinnen, die sich diesen Podcast rausgesucht hatten, die sind als allererste, die haben gesagt, den allerersten, die hatten einen ganz starken Wunsch, wen sie eigentlich interviewen wollen. Und die hat gesagt, ich möchte gerne Schulz und Böhmermann interviewen als Bildungspodcast. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Aber du musst dann halt sehr deutlich aus deiner persönlichen Perspektive deutlich machen, woran du denkst, warum du denkst, dass das für dich ein Bildungspot, also wo sind da diese Bildungspotenziale? Das kann man machen, das ist aber vielleicht schwieriger. Aber wenn du es probieren willst, probier's. Und die hat tatsächlich beim Management von Böhmermann und auch zum heutigen Tag passt es gut. Also Bundestagswahl, das hat schon sein, das verankert sich ja doch irgendwo im Hirn. Genau, und die hat angefragt und natürlich gab es Absagen. Dann haben sie sich einfach mal den größten Bildungspodcast als Ersatz, als Trost quasi ausgesucht, den wir momentan, glaube ich, auch so haben, oder den bekanntesten Bildungspodcast, den man so labeln kann, das ist nämlich der Soziopod. Ich denke, der Soziopod, ist der allen hier im Raum bekannt? Gibt es irgendjemanden, den ihr nicht kennt? Den gibt es schon relativ lang, ich würde sagen vielleicht 2013 oder sowas, 2012. Und das ist so ein Tandem an Podcastern. Patrick Breitenbach, der hat einen ganz starken so Medienhintergrund, der arbeitet im Social-Media-Bereich bei Medienanstalt, mittlerweile bei CDF Wissen, Info, wie? Genau, also er ist verantwortlich für ZDF Digital, danke. Und Nils Köbel war damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität zu Köln. Mittlerweile ist er Vertretungsprofessur in den Erziehungswissenschaften an der Uni Mainz. Also ist im Grunde der Experte für Soziologie, Erziehung und Psychologie. Und die haben so ein Frage-Wechselspiel, dass der eine im Grunde die ganzen Begriffe von der Sozialwissenschaften erklärt und der andere nachfragt. Das hat sich auch in der Zeit verändert, dieses klare Nachfragen. Also mittlerweile gibt es auch ein sehr viel gleichberechtigeres Gespräch. Und dort gab es dann so ein Gespräch, eine Stunde, zwei Studierenden, die zwei Studierenden haben sich tatsächlich für das Gespräch auch noch Ultraschall runtergeladen und angeeignet mit den Tutorials, die im Internet verfügbar sind, und haben dann über StudioLink dieses Gespräch aufgezeichnet. Und es geht darin natürlich auch um Bildung. Und hier wird schon mal ein Bildungsbegriff genannt, der, glaube ich, auch ganz zentral ist. Aber hören wir mal rein.
Und zwar, wie ihr die Bildungspotenziale der Podcast-Welt, also von Soziopod, aber auch von anderen Podcasts generell einschätzt.
Vielleicht müssen wir da erstmal über Bildung an sich, über den Bildungsbegriff sprechen. Da gebe ich galant weiter an den Kollegen, an den Bildungsforscher, Dr. Nils Köbel.
Naja, also Bildung, haben wir ja schon eine Folge auch gemacht, auch in Live-Events viel gesprochen. Wir haben ja immer wieder den Unterschied gemacht zwischen Bildung und Wissen. Also Bildung heißt ja nicht einfach, dass man Wissen konsumiert, sondern dass man Wissen mit der Persönlichkeit verbindet. Das ist ja so dieser uralte Begriff der Bildung, der von Humboldt herkommt, dass man sagt, also Wissen soll meine Persönlichkeit weiterbringen. Also Bildung heißt, an seiner Identität zu arbeiten, dass man das Wissen verwendet, um an der eigenen Persönlichkeit schrauben, arbeiten, entwickeln zu können. Und das machen wir ja vor. Also wir haben ja so eine Art Modeling, das wir halt machen, dass wir uns gegenseitig bilden, indem wir unsere ganze Persönlichkeit damit einbringen und auch sagen, wie etwas auf uns wirkt und was etwas mit uns gemacht hat. Und ich glaube, das ist eben das Ansteckende. Also, dass man sehen kann, wie Menschen sich in dieser Praxis bilden. Und ich glaube, das animiert einfach viele, das auch zu tun. Und deshalb ist für uns halt Bildung immer wichtig, dass es mit unserer Person zu tun hat, mit unserer Persönlichkeit, dass man an uns merkt, dass diese Sachen, die wir lesen, uns verändern. Und dass wir andere Menschen sind, seitdem wir Soziopod machen. Und ich glaube, das wirkt ansteckend.
Und das ist übrigens auch nochmal ein Faktor für die Motivation. Also, weil ich unfassbar viel durch Soziopod machen einfach gelernt habe. Also das heißt, es wirkt vielleicht immer von außen so, als ob wir einfach nur Wissen sozusagen abspulen und wiedergeben. Aber das ist gar nicht so, sondern während dieser Episode kommen neue Erkenntnisse und gerade von Episode zu Episode immer mehr. Ja. Weil wir natürlich immer mehr, also wie so netzwerkartig, neue Bausteine ins Spiel bringen und die mit den alten, die wir schon besprochen haben, verknüpfen können. Und dann kommen mitunter tatsächlich sehr, sehr spannende neue Erkenntnisse vielleicht auch raus. Und da ist es interessant, dass tatsächlich Menschen, wie Nils schon gesagt hat, uns begleiten können. Und es ist auch eine Art Begegnung. Also ein Podcast ist immer auch eine Art Begegnung, weil es auch sehr intim ist. Auch wenn man den anderen, oder gerade weil man den anderen vielleicht nicht sehen kann, sondern eben dieses Hörerlebnis hat, ist man sehr nah und man hat dann noch sehr stark das Kopfkino, man stellt sich ja vor, wer ist der andere. Und es ist aber tatsächlich so, als ob dir jemand ins Ohr flüstert. Oder viele sagen uns auch, naja, es ist so, wie wenn ich bei euch im Wohnzimmer mit dabei sitze. Und ich glaube, das kann Podcast generell diese Nähe, diese Begegnung schaffen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz grundsätzlich wichtig für Bildungserfahrung.
Also wir haben da drei Wörter, die hier schon mal ganz wichtig sind. Es wurde gesagt Wissen, Lernen und Bildung und die sind natürlich alle nicht das Gleiche. Lustigerweise, wenn wir von Bildung reden, meinen wir oft alle drei. Es gibt keine eindeutige Bedeutung, was Bildung so ist. Es gibt verschiedene Bildungsbegriffe. Also wenn man so in der pädagogischen Praxis unterwegs ist, gerade im Wissenschaftskontext, dann kommt dann irgendwann mal bei einer Tagung oder irgendwann die Sache, was ist eigentlich Ihr Bildungsbegriff? Das wird man irgendwann gefragt. Und dann ist es gut, wenn man eine kluge Antwort parat hat. Da gibt es nämlich verschiedene Antworten drauf. Also ganz oft, wenn wir von Bildung reden, meinen wir eigentlich Wissen oder das Allgemeinwissen. Das ist das, was in diesem Buch drin steht, was Bildung heißt, wo quasi drin steht, was sind die wichtigsten Romane, was sind die wichtigsten Opern, Musikstücke. Da geht es oft um das Wissen, was so ein Bildungsbürgertum normalerweise so definiert. Und da geht es wirklich, oder das kanonische Wissen. Und auch das bezeichnen wir als Bildung. Das ist also das, was wir an Ausbildungsorten erlernen können. In der Schule, in der Hochschule, im Rahmen von Weiterbildung. Aber nicht nur, weil es dann natürlich auch nochmal in den Berufspraxen fachliche Aspekte gibt. Der Bereich, den ich persönlich als Bildung empfinde, ist der, der auch eben schon angesprochen wurde. Und zwar, da geht es um diesen Humboldtschen Bildungsbegriff. Das heißt, diese Bildung, die kann ich nicht einfach lernen. Also ich kann nicht, wenn man das als Bildung bezeichnet, dann kann ich nicht sagen, ach, morgen bilde ich mich mal ein bisschen. Sondern es geht eher in Anlehnung an dieses, es gibt ein Ideal unseres Selbst. Also es gibt irgendwo die ideale, humanistisch gedachte Tine und die könnte ich sein, aber die bin ich noch nicht. Und durch die Erfahrung in meinem Leben, indem ich dazu lehre, indem ich Schmerzen erfahre, darüber hinwegkomme und mich verändere durch die Erfahrung, die ich im Leben mache. Und die können dramatisch sein und die können ganz gleich sein, weil sie mich emotional bewegen, weil ich durch eine emotionale Bewegung anfange, über Dinge anders zu denken. Also das, was uns verändert im Laufe des Lebens, das ist dieser Bildungsbegriff, den ich meine, wenn ich von Bildung rede. Und das kann man ganz schlecht jemandem verordnen. Das Interessante ist, dass das im Podcast vorkommen kann. Also, dass ich Dinge erfahre und ich bin, nachdem ich den Podcast gehört habe, nicht komplett ein anderer als davor, aber ich denke vielleicht über Dinge als anders. Und das ist spannend. Also, das ist sozusagen dieser Bildungsansatz oder dieses Bildungspotenzial, man kann immer nur von Potenzialen, weil man weiß ja nie, wie sie tatsächlich bei dem Einzelnen wirken. Ich kann aber zu jemandem sagen, du musst jetzt was lernen. Ich kann nicht damit rechnen, dass es dann in seinen Wissensspeichern, also dass das Wissen bei ihm bleibt. Aber ich kann schon sagen, hier, wir schreiben morgen oder übermorgen eine Klausur und da möchte ich die Ergebnisse sehen, lernt es. Das ist aber dann unter Umständen so ein träges Wissen, das fällt dann auch vielleicht wieder raus, weil das so reingepackt wurde. Interessant ist, was sozusagen dann in das überführt wird, was die Leute in ihrem Leben bei sich halten, vergessen, wieder neu lernen und das, was wir so als Wissen bezeichnen. Und wir haben jetzt auch schon mal ein bisschen gesehen, also in diesem Stück haben wir gesehen, Identität, Veränderung des Ichs. Es geht auch um eine Selbstbildung, die Podcastenden. Also es geht nicht nur darum, dass ein Podcast Bildung macht, indem man beim Zuhören sich verändert und lernt, sondern bei den meisten Podcasts, glaube ich, sind die Bildungspotenziale bei den Podcastenden selbst. Also man selber verändert sich beim Podcasten. Vielleicht nicht komplett, aber man wird klüger, weiser, schlauer, man erlernt Medienpraxis. Also man kann sich verschiedene Bereiche sehen, wo man sagt, und man verändert vielleicht auch den Blick auf Netzwerke, auf Kommunikation. Es gibt, wie es halt bei jedem so wirkt. Und wie gesagt, es ist immer nur ein Potenzial bei der Bildung. Da bin ich ja zurückgegangen, aber ich will ja eigentlich voran. Die nächste Episode ist halt so ein klassischer Edu-Podcast. Also wir hatten das ja auch im Titel von Wissen zu Bildung, Edu-Podcast. Was ist denn dieses komische Edu? Es gibt in den deutschsprachigen Bereichen so eine Szene von pädagogischen Praktikern, sehr vielen Lehrern und Lehrerinnen, auch Leuten aus der Hochschule, die so seit vielleicht 2010 sehr eng im Austausch sind, auch gerne über Twitter und überlegen, wie kann ich mit digitalen Tools lernen? Oder unterrichten oder aus- und fortbilden. Und da gibt es diverse Netzwerke, wo die sich treffen. Da gibt es zum Beispiel das EduCamp, das ist ein Barcamp, das hatte ich gestern schon mal erwähnt. Es gibt verschiedene Blogs, wo die sich, die verändern sich auch mit der Zeit, die Akteure wechseln durchaus. Und aus diesem Kontext gibt es auch so diese Haltung, das wurde auch in einem der Barcamps geboren, dass wir jetzt Edu-Punks sein, also wir machen die Bildung ganz anders. Es gab noch diese positive Assoziation mit dem Internet, da würden wir das mit der Bildung auch alles verändern, Bildungsrevolution und. Und aus diesem Geiste ist genau diese Edu-Podcast, Edu-Blogs, Edu-Szene, die es da so gibt. Und ein Podcast, der genau dieser Szene entspricht, ist Bildung Zukunft Technik von Guido Brombach, den wir eben schon hatten. Der Bildungsreferent für Medien ist bei der IG Metall und Felix Schaumburg, der Lehrer ist. Beide kommen aus Nordrhein-Westfalen und die haben so einen Magazin-Podcast. Die reden über so die allerneuesten Dinge, die gerade so in Edu-Land passiert sind. Irgendwie digitale Medien und Schule, viel Schule und digitale Medien. Und dann gibt es so ein paar Rubriken wie schöne Apps und Tipps und auch manchmal Podcast-Tipps. Und die wurden natürlich auch gefragt, wie ist denn das da so mit der Bildung? Weil das eigentlich auch ihr ureigenes Thema ist. Darüber reden die eh dauernd in ihrem Podcast.
Wenn du irgendwie anschlussfähig sein willst und das in der Regel mit einem Publikum, was du ja nicht kennst, dann brauchst du sozusagen unterschiedliche Anker. Und weil du nie genau weißt, welcher Anker auf dein Gegenüber passt, brauchst du halt eine Stunde Zeit, um es mit unterschiedlichsten unterschiedlichsten Ankern immer wieder neu zu probieren. Und irgendwas greift dann häufig. Und das würde ich sagen, ist so ein bisschen auch das, was wir im Konstruktivismus bezeichnen würden als Dinge in mein Konstrukt einpassen. Und dieses Einpassen hat ganz, ganz viel mit Passung zu tun. Und diese Passung ist halt bei jedem irgendwie anders. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt so einen Podcast höre und das so stark kontextualisiert wird, dass es eigentlich gar nicht mehr um einen kommt drauf an geht, sondern eher um eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was dem anderen, der da in diesem Podcast etwas erzählt, was sich damit eben auseinanderzusetzen, mit seiner Situation. Das ist tatsächlich etwas, was nur sehr, sehr wenigen Medien gelingt und was umgekehrt auch voraussetzt, dass Menschen Bock haben, sich längere Zeit und intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn das zusammenkommt, dann ist das zumindest so für mein Bildungsverständnis etwas unglaublich Passendes. Und das passiert in der Regel in Bildungszusammenhängen total selten. Wir haben bei uns im Tagungszentrum 5 Tage Zeit, um mit den Menschen in der Regel auch nur an einem winzigen kleinen Thema zu arbeiten. Und dann ist das möglich. Aber es gibt genügend Bildungszusammenhänge, in denen das vollkommen undenkbar wäre, dass man sich über so einen langen Zeitraum so intensiv mit einer Sache auseinandersetzt. Ganz häufig sagen die Leute auch dann, können wir nicht mal weiterkommen hier. Wir drehen uns doch hier im Kreis und so. Und ich glaube, dass dieses sich im Kreis drehen extremst wichtig ist, dass man sich überhaupt mal intensiv mit einer Sache auseinandersetzt.
Hallo?
Extrem selten. Ich würde gar nicht sagen, dass wir das früher häufiger gemacht hätten, sondern ich würde eher sagen, dass wir das immer total selten getan haben und dass Podcasts da diese Entschleunigung bringen und diese Intensivierung bringen, die wir gerade für Lernprozesse extrem nötig hätten.
Das heißt also eigentlich, Guido, ist nach Twitter-Podcasts das Medium, was die Bildung revolutionieren wird. Und dann kommt Calliope.
Dann kommt Calliope, genau. Du sagst es.
Ja. Nein, es ist, ja,
na, okay. Nein, es ist eher so eine Herangehensweise an Dinge. Beschäftigt man sich intensiv mit Dingen oder nicht? Und gerade in meiner Institution werde ich immer ganz häufig mit diesem Vorwurf konfrontiert, dass die Podcasts zu lang seien und dass sich das keiner anhört. Das sagt jemand, der in einer Bildungsinstitution arbeitet. Und den Leuten, den muss man halt sagen, ja, das ist auf jeden Fall journalistisch auf jeden nicht so durchdacht und ausgearbeitet. Aber das ist bei Bildungsprozessen ganz häufig der Fall, dass sie das
nicht. Es ist eben nicht effektiv.
Genau.
Das Programm heißt Nicht-Effektivität und in dem Moment, wo wir das tun, fangen wir an, über Bildung nachzudenken.
Ja. Ja.
Also wir haben hier auch nochmal so einen anderen Aspekt, dass man sich auch Zeit nehmen kann und dass sich in Podcasts unter Umständen in diesen Gesprächspodcasts, die ja auch gerne so als Laber-Podcasts bezeichnet werden, genau, dass es solche Schleifen gibt, dass Dinge sich wiederholen, dass man wirklich das Thema auch von allen möglichen Ecken umlaufen kann, dass es durchaus sinnvoll sein kann, gerade um Dinge zu verstehen oder zum Lernen. Und dass es eigentlich ein Luxus ist und der auch vielleicht gerade lange Podcasts auszeichnet in so immer auch ökonomisch getriebenen Bildungszusammenhängen. Und wir haben auch so ein paar neue Begriffe dazu bekommen, Passungen, Konstruktivismus und Lernen. Was man als Bildung versteht, kann auch ganz anders. Also man muss auch sagen, die Podcasts sind ja nicht alle Wissenschaftlerinnen oder Erziehungswissenschaftlerinnen oder sonst was. Und da gibt es auch ein ganz unterschiedliches Verständnis, was so Bildung ist. Und das merkt man halt auch in den Antworten. Also Bildung kann natürlich auch das sein. Und das ist jetzt ein Gespräch mit dem Lila-Podcast, mit 2 der Podcastenden und da hören wir auch mal rein.
Also ein Wort noch, wir sind schon ganz schön in der Zeit, meine Uhr sagt 16:30 und ich muss eigentlich gleich weggehen. Oh, aber okay. eins wollte ich noch hinzufügen und zwar die Ausbildung zur Bildung. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wir hatten im vergangenen Herbst in München eine Veranstaltung, wo es genau darum gegangen ist, Feminismus an die Schulen, also jetzt nicht Kindergarten, sondern schon ältere Kinder. Da war auch jemand vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband da und noch andere Personen und es war klar, also zum Beispiel in Lehrplänen, warum lernen Kinder nur, es gab Goethe, Schiller und so weiter in der klassischen Literatur, warum gibt es da keine Frauen und warum wird nicht thematisiert, warum es keine Frauen gibt? Ja, warum? Also darüber wird nicht gesprochen. Und diese ganzen Sachen, auch über die Sprache, dass wir im Deutschen eigentlich die Möglichkeit haben, Menschen sichtbar zu machen über Sprache, Journalistinnen, Journalisten und so weiter. Es ist anstrengend, aber es ist möglich. Und all diese Dinge gibt es nicht. Und die stehen natürlich auch in keinem Lehrplan. Da stehen mancherlei andere Sachen drin. Und ich glaube, dass da sehr viel noch weiter gedacht werden muss. Und ich wünsche mir da sehr viel Öffnung, sehr viel Bereitschaft. Weil natürlich in den Zeiten, in denen wir unter Stress stehen, fallen wir, wie Susanne sagt, immer schnell in die alten Rollen und in die alten Schubladen zurück. Macht man doch nicht als Junge, dann macht man doch nicht als Mädchen und so weiter. Und das hat Langzeitschäden, will ich jetzt fast sagen, Folgen, sage ich lieber.
Ja, ich kann das auch auf persönliche Weise total nachvollziehen, was ihr teilweise jetzt gesagt habt. Also auch in der Schule habe ich eher die Erfahrung gemacht, die in die Richtung ging, die Jungs bekommen blaue Becher. Jetzt sind die Leonie und ich hier gerade an der humanwissenschaftlichen Fakultät irgendwo gelandet, wo das zum Glück nicht mehr so ist und wo Feminismus oft diskutiert hat, aber auch gerade deswegen bin ich so froh über neue Formen wie den Podcast, der darüber aufklärt und darüber spricht.
Also sprechen über Feminismus, um sozusagen, und da sind so Sachen wichtig, wie zum Beispiel Sozialisation, wie wachse ich auf, unter welchen Bedingungen. Wir hatten eben die Ausbildung zur Bildung, also den Bereich der ganzen Erziehung. Und alle Institutionen, die Erziehung bedeuten, werden auch immer gerne als Bildungslandschaft, Bildungsinstitution, also werden auch unter Bildung subsumiert, obwohl Erziehung und Lernen eigentlich Bildung hinten bei rauskommen kann, aber nicht unbedingt nur Bildung bezweckt. Genau, und wir hatten noch einen Begriff, den finde ich gerade nicht, der auch noch der neu dazugekommen ist. Wir haben dann auch mal geguckt, wie es gibt tatsächlich auch Podcasts aus solchen Bildungsinstitutionen heraus, und zwar EU-Education oder All-Education. Das ist eine Bildungsstätte in, ich glaube, es ist sogar noch Rheinland-Pfalz, Marienberg, und die machen so Ferienwochen für Jugendliche aus ganz Europa, und die machen da Europabildung, also politische Bildung für Jugendliche. Und die begleiten, das ist so ein Erasmus-Plus-Projekt, die arbeiten ganz stark mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Und in dem Podcast tun die ganz stark ihre Arbeit reflektieren, die Projekte, auch die Bundeszentrale. Dabei haben die aber so einen Umgangston, ein bisschen wie Böhmermann und Schulz, was irritierend ist, weil das einerseits ein sehr seriöser Bereich ist und andererseits die aber teilweise sehr Respekt, nicht immer mit so einer klassischen respektvollen Art und Weise das Thema angehen. Und das heißt, da gibt es immer sehr viel Spannung und Reibung auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten. Und die wurden aber auch nochmal gefragt, wie ist denn das da so mit euch und der Bildung?
Stichwort Bildungspodcast. Würdet ihr sagen, dass euer Podcast die Zuhörer bildet, oder geht euer Podcast eher über bildungsrelevante Themen?
Boah, da müsstest du wahrscheinlich die Leute fragen, die es hören. Also die Rückmeldungen, die wir bekommen, gehen eigentlich, weiß ich nicht, es geht mir so, es ist beides, ne? Es ist so dieses Unterhaltungsding.
Ja, aber wobei, also das sind ja auch teilweise Themen, die eben in dieser Bildungsblase diskutiert werden. Und wir gehen natürlich schon mit einer Meinung raus und versuchen jetzt nicht irgendwie nur Fakten zu präsentieren. Also es ist kein Podcast im Sinne von, wir erklären den Leuten da draußen die Welt, und hier ist es sozusagen die Erkenntnis und die neuen Fakten oder irgendwie eine Analyse von irgendwas, sondern eigentlich produzieren wir ja Meinung aus unserer Erfahrung raus, wie wir Dinge erleben in der Bildungslandschaft, wie wir selber Projekte oder Fördergeber oder bestimmte Methoden oder was auch immer, so dass man sich daran reiben kann oder da eben konform mitgehen kann. Das ist natürlich, also im weitesten Sinne ist natürlich schon Bildung, weil das sozusagen zum demokratischen Diskurs beiträgt. Also wir haben auch Leute gesagt, sehen wir ähnlich. Wir haben auch Leute gehört, die gesagt haben, was ihr da erzählt habt, ist überhaupt nicht meine Meinung. Und vor dem Hintergrund ist es schon Bildung, aber nicht im Sinne von, wir erklären und machen irgendwie ein How-To-Geschenk.
Okay, also ihr bekommt relevante Rückmeldung von den Hörern. Wenn ihr die euch anschaut, werdet ihr wahrscheinlich auch teilweise die eigene Meinung wiederfinden. Aber wie geht ihr mit der Rückmeldung oder auch Themenvorschlägen um?
Wir haben einen Aufruf gehabt mal, ne, um Themen zu sammeln. Da kam auch was, ne? Aber ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr, was das war.
Wahrscheinlich von Henning.
Von Henning, naja, klar war es von Henning.
Naja, also die Leute, von denen wir Rückmeldungen bekommen, wir produzieren natürlich auch irgendwie für diese Bildungsblase, ne? Also wen sollte das sonst wirklich interessieren, was wir da zu erzählen haben? Und die ist natürlich auch nicht so wirklich riesig. Also sind es auch Themen, die aus dieser Menge an Menschen rauskommen, die im Internet diskutiert werden, vorwiegend auf Twitter eben, und die wir uns dann vornehmen. Und dann eben, wie Carsten schon gesagt hat, ist es viel Erfahrungsberichte. Und genau, da geht es dann halt darum, wie wir unsere Arbeit erleben. Und das interessiert dann wahrscheinlich häufig solche Menschen, die eben auch in der Bildung unterwegs sind und die sich in einem ähnlichen Arbeitskontext bewegen wie wir.
Und das ist, glaube ich, auch ganz richtig beobachtet. Es gibt total viele Leute, die irgendwie pädagogisch in der Medienpädagogik, Schule arbeiten. Und wenn die so bei Twitter sind, die kennen sich. Und das ist gerade deswegen ganz interessant, weil es einfach in der Anfangszeit, so 2009, 2010, als die Leute, sehr viel mehr Leute da in diesen Art des Arbeitens eingestiegen sind, gab es kaum jemanden, der das Gleiche gemacht hat bei einem in der Nähe. Und sowas wie Twitter war die Möglichkeit, einfach überall in der Republik irgendjemanden zu finden, der sich für das Gleiche interessiert wie wie man selbst. Und diese Podcasts, die es jetzt mittlerweile in dieser Edu-Szene gibt, oder wie sie charmant bezeichnen, die Bildungsblase, die machen ähnliche Funktionen. Das heißt, die richten sich schon auch so an eine mehr oder weniger definierte Gruppe an Menschen und die hören da tatsächlich rein, wie machen die das und wie gehen die mit digitalen Medien um. Und man macht sowas wie Bindung. Also wenn ich CAE höre, ist es ja ähnlich. Ich weiß in etwa, wie Tim Pritlove dann klingt und was er so manchmal so denkt und kann auch Dinge voraussehen. Und das passiert in dem Bereich natürlich auch, obwohl es sozusagen sehr viel stärker fachlich geframed ist. Also wir haben noch mal ein paar neue Begriffe dazu bekommen, sowas wie die Bildungsblase, den Diskurs, Meinungsbilder. Also all das könnte Bildung oder Bildungspodcast so umfassen. Aber es geht natürlich weiter. Wir haben in dieser Reihung von Podcasts auch einen Podcast dabei, Schlaulicht. Den machen drei Podcaster, die auch in anderen Podcast-Projekten aktiv sind. Und das ist so ein Podcast für Kinder. Also da wird erklärt, wie funktioniert ein Roboter, was ist die Varusschlacht, wie funktioniert Strom. Also eher so in dieser Tradition, wie man das so von Erklärvideos bei YouTube kennt oder die Sendung mit der Maus, also ein ganz klassisches Erklärformat. Es gibt auch eine fiktive Figur, einen Roboter, der am Ende auch nochmal ein bisschen zusammenfasst, was in diesem Podcast gesagt wurde und der auch nochmal so eine Identifikationsfigur für Kinder ist, weil der immer sehr schön naive Fragen an das Thema stellen kann.
Gibt es denn irgendwas, was ihr mit dem Podcast außer Wissensvermittlung erreichen wollt?
Das Tollste, wie gesagt, was uns passieren kann, ist, dass wir Kinder zum Nachdenken anregen, zum Weiterfragen, zum Neugierigsein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für uns. Ich glaube, das bringt es wirklich oft auf den Punkt. Ne? Also wir selber sind Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens und diesen Samen aufgehen zu sehen, ist, glaube ich, das, was uns am meisten Freude bereitet.
Genau, und deshalb finde ich, ist Wissensvermittlung auch eigentlich gar nicht der Kern der Sache, sondern das ist mehr das, was Olli gerade sagte, neugierig sein, Fragen stellen und dann so eine gewisse Herangehensweise zu vermitteln, wie man denn dann sich seine Frage beantwortet, nämlich durch das wissenschaftlich-kritische Denken. Das ist also zumindest bei mir das Anliegen, das ich gerne vermitteln würde. Und da könnte man jetzt auch das ganz große Rad drehen und sagen, wenn man jetzt über die Wahlen in den USA spricht und über postfaktisch und so weiter und Fake News online, dann ist man da eigentlich schon beim Kern der Sache. Also wie kann ich vernünftige Informationen von Unsinn unterscheiden? Wie kann ich da rangehen? Wie komme ich an verlässliche Informationen ran? Und ich glaube schon, dass man mit dem Schlaulicht zum Beispiel da gut anfangen kann, wenn man einsteigt in diese ganze Online-Welt.
Da haben wir natürlich auch ein paar neue Begriffe jetzt auch noch dazu bekommen. Das eine ist zum Beispiel das kritische Denken oder das wissenschaftliche kritische Denken, wie er es da nennt. Das ist, der kommt auch von der, es gibt ja so ein paar Skeptiker-Podcasts in Deutschland. Da in diese Richtung zählt auch einer der Podcastenden da dazu. Dann haben wir nochmal sowas wie Informationskompetenz, also Kompetenz über Bildung, Lernen, Wissen. Da ist Kompetenz meistens nicht so weit entfernt heute dabei. Und genau, und wir haben noch, klar, die Wissensvermittlung, obwohl sie sozusagen nicht das Hauptziel ist von denen, aber das passiert dort allemal. Wissen oder Wissensvermittlung kann ganz unterschiedlich stattfinden und zwar, da hast du ja ganz recht gehabt, es müssen nicht immer die langen Formate sein, manchmal sind auch so Häppchen ganz gut. Und deswegen hatten sich drei Studierende den Anerzählt ausgesucht. Zum einen hatten die, glaube ich, so eine persönliche Vorliebe für diesen kurzen Podcast entwickelt. Und die sind dann tatsächlich auch zu Dirk Prims nach Frankfurt gefahren und haben mit ihm gefrühstückt und beim Frühstückstisch ihn dann auch nochmal gefragt, wie ist denn das da mit dem Lernen und dem Wissen und wie sieht er denn das Ganze so? Und Dirk Prims hat da auch immer eine Meinung.
Würdest du denn deine Podcasts als Bildungspodcast bezeichnen?
Also schwierig. Es ist sicherlich immer eine Mischung. Also meine Podcasts vermitteln immer auch Wissen. Im Falle vom Ferngespräch war es Wissen über die Länder, die Alexander bereist hat und auch die Themen, die wir besprochen haben, waren ja zum Teil dann auch manchmal so ein bisschen philosophisch angetouched. Beim Anerzählt ist es oft Faktenwissen oder Geschichten, die interessant sind und mir haben viele schon die Rückmeldung gegeben, dass sie das Gefühl haben, immer was zu lernen, wenn sie denen in der Früh sich eben anhören. Also da geht schon ein bisschen mehr in die Richtung. Und bei To Debate ist es definitiv eben auch ein Bildungsformat, weil es einfach was Bereicherndes hat, wenn du Argumente strukturiert austauscht und mal die Pro- und die Kontra-Seite vermittelt bekommst. Das erweitert zumindest bei mir immer so den Horizont und hat einen Aha-Moment zur Folge. Würde ich jetzt selber sagen, ich habe einen Bildungsauftrag? Naja, nee, das ist, meine Formate sind eher geboren, weil ich Spaß haben möchte mit dem Format und weil ich jemanden unterhalten möchte mit dem Format. Also ich würde es eher bei Edutainment, wenn es das als Unterschied gibt, einordnen. Ich verstehe mich jetzt nicht als jemand, der einen Bildungsauftrag hat. Deswegen kann auch mal sich in meinen Podcasts ein sachlicher Fehler finden. Also ich habe auch schon ein paar Urban Myths da drin bearbeitet. Die können da drin auftauchen und weil es eben keinen Bildungsauftrag gibt, bin ich da auch entspannt, wenn das mal passiert.
Also auch nochmal so diese Variante des Unterhaltung und das Lernen, Wissensvermittlung dabei. Also merken, je mehr Leute man jetzt hört, die irgendwas über Bildung sagen, umso weniger kann man den Begriff greifen. Also Bildung ist Wissen und ist Lernen und ist Erziehung und später kommt noch Didaktik und diese ganzen Begriffe. Und wenn wir über Bildungspodcasts reden, könnte jeder von uns sagen, habe ich nicht auch einen Bildungspodcast? Das trifft ja bei mir auch zu. Bei mir wird ja auch Wissen vermittelt. Auch ich mache einen Podcast, der möglicherweise den Horizont von meinen Hörern und Hörerinnen erweitert. Auch ich rede manchmal über Uni oder Ausbildung oder über Schule. Auch ich habe mich durch mein Podcasten selber verändert. Und das macht sozusagen diese Schwammigkeit einerseits sehr gut deutlich. Also theoretisch sind wir wahrscheinlich alle, wenn man möchte, wenn wir es so definieren, Bildungspodcaster. Und klar gibt es einige von den Podcasts, die wahrscheinlich trotzdem sehr viel stärker, also im klassisch akademischen Sinn vielleicht der Soziopod, und andere, die sozusagen eher in so einem Randbereich sind. Und je nachdem, wie er bei den Hörenden und wirkt oder wie die Podcasten selber sich dadurch verändern, greift Bildung dort mehr oder weniger. Viele und vielen wird einfach Lernen, Wissen, Kompetenz und Unterhaltung, Edutainment synonym zu dem verwandt, was wir als Bildung bezeichnen. Ich würde jetzt nochmal in zwei Podcasts reinhören. Ich habe natürlich viel mehr, aber die finde ich immer ganz interessant, weil da was Besonderes passiert. Und dann sozusagen würde ich gerne nochmal so die Diskussion einfach auch noch in Fragen öffnen oder auch Kritik oder andere Ansichten. Ups. Genau, das ist eigentlich genau der Richtige. Den möchte ich gerne nochmal vorstellen, weil den finde ich auch nochmal besonders für uns auch als Podcast-Landschaft im deutschsprachigen Bereich, weil der eigentlich nicht als Bildungspodcast anfängt oder auch so sich das behaupten würde, aber dort ist tatsächlich ein Podcast, wo ganz viel Bildungspotenzial drin ist. Die Anachronistin ist ja ein Projekt von Nora Hespers und in dem zeichnet sie das Leben ihres Großvaters nach, der Widerständler war und unter den Nazis gefoltert und dann getötet wurde. Und sie macht Gespräche mit ihrem Vater, der das noch so als Kleinkind mitgekriegt hat und teilweise mit Zeitzeugen. Mittlerweile geht sie auch in Archive und arbeitet die Aktenlage auf. Und man merkt, dass dieses Projekt, ja, das aus so einem ganz persönlichen Anliegen gegründet wurde, einerseits sie ganz stark verändert, sie verknüpft es dann gleichzeitig immer auch mit der politischen Lage, die gerade passiert. Das heißt, sie macht immer so Anschlüsse an, zum Beispiel als die ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und die Presse, die Stimmung umgeschlagen ist nach Köln und macht immer deutlich, wie war das eigentlich damals bei ihrem Großvater und wie funktionieren Medien oder Entrüstung oder Empörung heute? Und da gibt es natürlich auch sowas sehr subjektiv Moralisches oder auch ethische Überlegungen. Und zum einen wirkt das sehr, sehr stark auf sie selber. Und durch das Hören von dem Podcast ist tatsächlich auch, dass man selber ins Denken kommt, wie funktioniert die Gegenwart heute.
Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, das nachempfinden zu können. Nicht einfach nur lesen, weil das zu lesen, das macht, dass du Dinge im Kopf hast. Ja, du hast das gelesen, das ist aber ganz trocken.
Ja.
Das ist völlig abgekoppelt von jeder Emotion. Und Emotion braucht Zeit, das muss sich entwickeln. Und für eine Emotion brauchst du eine Geschichte. Also du brauchst nicht die Geschichte, sondern du brauchst eine Geschichte, eine ganz persönliche Geschichte, etwas, das sich nachvollziehen lässt. Und anhand dessen du dann überprüfen kannst, im Verhältnis zu dieser Geschichte, wie sind denn meine Werte? Wie stehe ich denn zu dem Thema? wie kann ich mich denn da positionieren und kann ich das zum Beispiel vor mir verantworten, wenn ich die und die Position habe, dass Dinge mit anderen Leuten passieren. Also das, ne, wenn ich sage, ja, die müssen jetzt alle abgeschoben werden, das habe ich ja leicht gesagt, dass ich mich damit beschäftige, was bedeutet das denn für die? So auf einer emotionalen Ebene oder auf einer ganz persönlichen Ebene. Was bedeutet das zum Beispiel für meinen Mitschüler, wenn die den jetzt zurück in die Türkei schicken?
Also meinst du so viel aktiver, also sozusagen sich
beteiligen? Ja, genau. Ja. Ne, mit Beteiligung, auch mit emotionaler Beteiligung. Ja. Ja, und auch mit. Ich finde das wirklich wichtig, dass man merkt, dass wenn man Dinge sagt oder wenn man Dinge meint, dass diese Meinung einen Einfluss hat. Dass man das nicht einfach sagen kann, sondern da steckt was hinter. Das hat Konsequenzen und das betrifft Leute. Das hat einen Einfluss. Das hat im Zweifel einen Einfluss auf deinen besten Kumpel. Da hast du nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und ups, ach nee, plötzlich ist er weg. Ach, das war doof. Wo hast du dir vorher keine Gedanken drüber gemacht? Das passiert aber so. Das passiert genau in dieser Naivität. Und du wirst, glaube ich, erst anfangen, eine eigene Haltung zu einzunehmen, wenn es dich persönlich betrifft. Und ich finde, dieses Betreffen kann man herstellen.
Mhm.
Ja. Ich finde das auch wichtig, dass man das tut und zulässt. Und dann natürlich musst du die wieder abfangen. Also ich versuche in meinem Podcast, dich nie mit einem Scheißgefühl da rausgehen zu lassen. Oder dich alleine zu lassen mit dieser Emotion. Sondern ich sag dir zumindest, wir teilen das. Ja, also mir geht's auch scheiße damit.
Ja.
So, also ich fänd's nicht gut, dich da reinzuwerfen und dann da einen Cliffhanger zu machen oder so.
Ja.
Das finde ich irgendwie so.
Aber so an sich, also ich glaube, so ein Podcast wie deiner wäre jetzt gut, in so einem Szenario, wie wir das jetzt zum Beispiel haben, also in so einem Bildungsszenario quasi, um Jugendliche für so ein Thema zu sensibilisieren.
Ich hoffe das. Also das ist so ungefähr die Hoffnung, die ich habe, dass so wie ich die Geschichte erzähle, dass sie für Jugendliche relevant sein kann. So, ich habe bis jetzt noch keine erreicht, glaube ich. Also es sei denn, ich gehe halt an Schulen und stelle das vor, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie intensiv Jugendliche Podcasts hören, aber mir würde es schon reichen, wenn das Studenten sind oder so. Also
ich gehe jetzt nochmal ganz schnell durch. Es gab dann noch Episoden durch die Gegend, wo sozusagen auch das sehr stark von den zwei Studierenden kam, die wollten es unbedingt machen und wollten daran nochmal für sich deutlich machen, wo sie da Bildungspotenziale sehen. Christian Müller selber war auch so ein bisschen, ich bin Bildungspodcast, aha, interessant. Hat sich aber dann doch sehr schön mit denen auch unterhalten. Der letzte Podcast der Season 1, genau, dann haben wir noch Lerne Psychologie, was eigentlich so ein klassischer Coaching-Business-Podcast ist. Das finde ich ganz gut, weil da tatsächlich verschiedene Ecken auch von dieser freien Podcast-Szene mit abgebildet wurden. Der natürlich auch solche Produkte, also der verkauft auch Online-Kurse und sowas. Also da ist durchaus noch so eine ökonomische Variante mit diesem Podcast kombiniert. Der war natürlich auch nochmal so erzählt, inwiefern diese Lebenshilfe auch so von Bedeutung ist für einzelne Menschen. Und die letzte Folge des Podcasts war dann hier in Innsbruck mit der Melanie, Zeit für Wissenschaft. Und das würde ich sozusagen als Abschluss machen. Das passt ja ganz gut, hier dann sozusagen wieder zurückzukommen.
Ja, nun habe ich Ihre Podcast-Reihe im Rahmen des Seminars gefunden, Podcasts im Spannungsfeld von Bildung. Und ihr sendet ja von der Uni Innsbruck oder im Namen der Uni Innsbruck. Was erhoffen Sie sich, also hat es einen Bildungsauftrag? Glauben Sie, dass es Studierende vielleicht dazu motiviert, eher in die Forschung zu gehen? Wie kann es das Bild des Wissenschaftlers positiv beeinflussen?
Also ich glaube schon, dass das auch in der Hinsicht einen Effekt haben kann. Also ich sehe diese Podcasts und Wissenschaft im Kontext von Wissenschaftskommunikation als ganz wertvolles Tool sozusagen. Und ich glaube, dass es natürlich dann auch in dem Bereich Dienste leisten kann, wie Sie es jetzt angesprochen haben. Ich habe auch von Studierenden, die zuhören, Rückmeldungen bekommen, dass es für sie total wertvoll war. Hm. Die Person, die sie nur als Vortragende jetzt quasi kannten, oft in Vorlesungen mit ein paar hundert Leuten, da auf so einer persönlichen Ebene einfach einmal zu hören oder zu hören in dem Fall.
Okay.
Also ich glaube schon, und ein Effekt, der auch für künftige Studierende sicher interessant sein kann, ist, dass es dass dieser Abbau von Vorurteilen oder diese Hemmschwellen runterzusetzen und zu sehen, wenn die Leute das erzählen, dann kann das auch komplizierte Astrophysik sein, aber die ist einfach toll und die Leute begeistern sich dafür, dass das natürlich auch motivieren kann zu sagen, ja, das finde ich toll, da kann, das könnte ich mir auch vorstellen, und der ganze Wissenschaftsbereich den sozusagen attraktiver macht.
So, also wir haben jetzt einen ganzen Blumenstrauß, was jetzt mittlerweile dabei ist. E-Learning, Mündigkeit, emotionale Beteiligung. Und ich glaube, zwei Dinge, die wurden immer wieder genannt. Das eine war so eine Emotionalität, die durch die Podcasts erzeugt werden. Also dass diese emotionale, persönliche Erzählung, emotionale Aspekte von Wichtigkeit waren. Und dann kam immer wieder auch in den Podcast Bindung. Also es gibt eine Bindung an die Podcastenden. Das ist ein Phänomen, das wird momentan auch in der Medienwissenschaften sehr gerne beobachtet, Zuschauerinnen, die diese ganzen Serien gucken, dass du angetrieben bist, Binge-Watching zu machen. Die greifen aus dem Konstrukt aus der Medienpsychologie zurück. Das nennt man parasoziale Interaktion oder parasoziale Beziehung. Damit wird im Grunde so ein Phänomen beschrieben, dass man sich zum Beispiel, das kommt eigentlich so aus dem Stardom, also dass man halt so Schauspieler und Schauspielerinnen vergöttert, dass man das Gefühl hat, das ist mein bester Freund, meine beste Freundin, dass man in solchen Stars Freundesersatz auch sucht, dass man sich emotional an solche fiktive Persönlichkeiten bindet. Und es wird in der Medienwissenschaften momentan auch sehr gerne wirklich so an so Fernsehserien auch gesehen. Und das sind genau die Bereiche, wo man jetzt auch zum Beispiel bei YouTubern anfängt oder auch, und ich glaube, das funktioniert auch sehr gut auf Podcastende, dass man diese Person, die man schon so lange über Medien vermittelt bekommt, dass man das Gefühl hat, dass man die so gut kennt, obwohl man ja vielleicht gar nicht mit dem persönlich bekannt ist. Und so sozusagen diese fiktive Bindung, aber die für einen persönlich sehr stark und durchaus prägend ist. Das ist sozusagen der Blumenstrauß. Vielleicht wollen wir daran nochmal ein bisschen auch gemeinsam reden. All das, was wir gehört haben, ist nicht die letzte Meinung, sondern ist sozusagen, man erkennt eher, wie unterschiedlich Bildung sowohl von den Studierenden als von den Podcasten definiert wird. Und dass es wirklich extrem unterschiedlich ist von dem, was ich jetzt sozusagen aus meiner wissenschaftlichen Praxis mit so einem klassischen Humboldtschen Bildungsbegriff oft definiere. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das lange, lange Zuhören, weil es gab ja sehr lange Hörpassagen und ich weiß auch nicht, wie gut tatsächlich Akustik nach vorne raus war, also ob man auch alles gut hören konnte. Und ihr habt auch gehört, die Tonqualität war sehr unterschiedlich, weil meine Studierenden, denen war selbst überlassen, wie sie es hinkriegen, diese Podcasts aufzuzeichnen. Ich wusste, die hatten alle mal Audioseminare und haben mit Pro Tools gearbeitet. Das hat sich allerdings später in keinem einzigen der Produktionen abgebildet.